Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe Gäste an meiner Seite, die im Gegensatz zu mir in den letzten Wochen den ersten FC Nürnberg auch intensiv verfolgt haben und folgerichtig natürlich dann auch zu einer Expertenmeinung fähig sind. Und das sind Simon Strauß und Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Hallo Simon, hallo Stefan.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir haben die Ehre, das Glück, wie auch immer wir das nennen wollen, über ein Erfolgserlebnis sprechen zu können. 4:1 gewinnt der erste FC Nürnberg auswärts beim VfL Osnabrück, die zum Zeitpunkt des Spiels die letzte ungeschlagene Mannschaft in der zweiten Liga waren und wieder auf Platz 2 springen wollten. Das ist dann nicht geglückt, weil der erste FC Nürnberg sich seinerseits von den doch so vertrauten Kellerplätzen entfernt hat und das Ganze am Ende ja auch wirklich souverän und verdient für sich entscheiden konnte. Obendrein ist auch noch eine Serie gerissen, dummerweise auch das Kreuzband von Pascal Köpke, und wir wollen natürlich über all das sprechen und auch den Blick so ein bisschen schon auf den Sonntag richten, denn auch wenn Robert Klaus, der Trainer, ein bisschen aus den Augen verloren hatte, dass das Derby ist, ist es uns natürlich vielleicht auch schmerzlich bewusst. Mal gucken, wo wir da am Ende landen. Stefan, lass uns am Anfang so ein bisschen wie immer über die Aufstellung reden. Und da gab es ja so ein bisschen Bewegung beim FCN. Zwei Wechsel gab es im Vergleich zum Spiel vor der Länderspielpause gegen Düsseldorf. Aber letztlich war das ja wahrscheinlich schon so ein bisschen die Mannschaft, die aktuell eben so die beste Elf ist, die man erwarten konnte, oder?
Ja, vor allem, ich glaube, das Düsseldorf-Spiel, da hat Dovedan ja in der Startelf gestanden. Er hat es ja wirklich nicht so gut gemacht. War klar, dass da wieder was geändert wird, aber überraschend war jetzt nichts an der Aufstellung. Dass Krause wieder reinkommt oder drin bleibt, dass Geis wieder reinkommt, ist auch verständlich. Vorne Schäffler, Köpke ist eigentlich, stellen sich auch schon fast von alleine auf. Ja, also Überraschungen gab es keine große.
Ja, das, habe ich ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich denke, das ist da im Moment so ein bisschen auch self-fulfilling prophecy, wie man das so schön nennt, insbesondere wenn dann vielleicht die ein oder andere Alternative aktuell noch fehlt. Marc Reiter ja unter anderem verletzt, Singh familiär nicht dabei. Die Außenposition mit Misichan ist einfach ja noch nicht so weit. Und ansonsten hat sich diese Mannschaft so ein bisschen festgespielt, Simon. Und ja, dann ging es los. Und es war ein bisschen so ein hektischer Beginn, hatte ich den Eindruck, wenngleich, ja, ich glaube, nach 4 Minuten ungefähr der FCN beinahe schon ganz früh mal wieder in dieser Saison das erste Erfolgserlebnis auf seiner Seite hatte.
Ja, also es war am Anfang irgendwie so ein bisschen abtasten, aber dann kam auch gleich da in der 4. Minute eben so wirklich ein Zuckerpass von Lohkämper in Lauf von Köpke. Und ja, der hat sich den Ball halt etwas weit vorgelegt und dann war der Winkel doch etwas zu spitz, um den Torwart zu überwinden. Aber es sah schon mal gut aus, der erste Angriff. Und dachte ich mir dann auch, was haben die denn gemacht in den vergangenen Wochen in der Länderspielpause? Das sieht ja plötzlich nach Fußball aus.
Ja, Stefan, sah nach Fußball aus. Direkt 1 Minute später lag er dann im Netz. Da hatte ich schon so ich will nicht sagen, den leichten Torjubel auf den Lippen, weil irgendwie fühlt sich das immer noch befremdlich an aktuell. Ich weiß auch nicht warum. Aber letzten Endes wurde es dann mit Abseits zurückgepfiffen. Der FCN nichtsdestotrotz halt sofort im Spiel. Ich hatte es aber auch schon gesagt, in den Folgeminuten hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwie so eine Hektik im Spiel war. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, wo beide irgendwie auch noch nicht so richtig wussten, mit welcher Marschroute sie jetzt vielleicht ins Spiel gehen oder wie sie das letzten Endes handhaben wollen. Der FCN früh draufgegangen, Osnabrück aber ja auch irgendwie versucht, einen Fuß so ein bisschen aufs Gaspedal zu stellen. Wie hast du diese ersten Minuten wahrgenommen?
Ja, ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das hektisch beschreiben würde. Ich glaube, das war von beiden Mannschaften so ein bisschen so ein Abtasten, so keiner wollte einen Fehler machen irgendwie. Der Club wollte, vor allem hat man das gemerkt, da dann auch kein Gegentor fangen, weil sie wussten natürlich um die Stärke der Osnabrücker, die sie auch schon in dieser Saison ja ganz oft gezeigt haben. Und ja, das war so ein bisschen so ein, ja, kann man auch hektisch nennen, ein bisschen so ein Abtasten. Ich hatte da auch so das Gefühl irgendwie, ich weiß nicht, in welche Richtung das Spiel jetzt geht, aber es war ja noch ziemlich früh und es fiel ja dann auch ziemlich schnell das Tor für uns.
Ja, vorher fiel, muss man sagen, leider Gottes erstmal Pascal Köpke zu Boden. Nehmen wir das erstmal gleich noch auf, bevor wir uns dann den sportlich erfreulicheren Ereignissen widmen dürfen. Simon, da ging es, glaube ich, allen gleich. Als Köpke da ohne jegliche gegnerische Einwirkung auf einmal ja so ein bisschen zu Boden sank, da ahnte man nichts Gutes. Ich hatte irgendwie noch so die leise Hoffnung, ja, vielleicht, also zumindest im ersten Moment, vielleicht ist da irgendwas im Oberschenkel gerissen, in der Muskulatur, was schmerzhaft ist, aber eine relativ kurze Pause nach sich zieht. Als man es dann in der Wiederholung so ein bisschen gesehen hat, wo das Knie sich hinbewegt, ja, da wurde schon klar, dass es wahrscheinlich nicht mit so einer leichten Verletzung letzten Endes getan ist. Und ja, heute kam dann die Bestätigung, Kreuzbandriss. Ja, bitter für den ja namenhaften jungen Spieler, der ja letztlich ja so ein paar Vorschusslorbeeren bekam und denen zuletzt eigentlich auch ganz gut gerecht wurde.
Ja, es ist bitter. Also ich hatte auch direkt bei der Szene den Gedanken, ja, Oberschenkel oder Knie. Bitte lass es Oberschenkel sein. Und dann eben auch in der Wiederholung war es eigentlich relativ klar, dass es Knie ist oder sein muss. Und dann war eigentlich eher nur die Hoffnung, nicht das Kreuzband oder die Knorpel, vielleicht nur Außenband, vielleicht auch nur gedehnt. Aber ja, es ist halt jetzt leider das Kreuzband gerissen. Aber jetzt müssen wir halt hoffen, dass er, wie sagt man so schön, gutes Heilfleisch hat und wünscht dem Jungen auf jeden Fall gute Besserung und dass er ja, fit zurückkommt und vielleicht auch, ja, wär hoffenswert, wenn er schneller als erwartet wieder zurückkommt.
Ja, also mir war ziemlich, also als ich die erste Zeitlupe gesehen habe aus der Totalen, war mir eigentlich klar, das ist was Schlimmeres, auch an seiner Reaktion, halt die Hände vors Gesicht. Also ich habe mir auch schon mal das Kreuzband gerissen beim Fußball. Ist schon etwas länger her, aber das ist so ein typischer Laufweg, also typischer Lauf im Rasen hängen bleiben. So habe ich mir auch das Kreuzband gerissen. Das reißt du dir meistens ohne Gegnereinwirkung. Und an seinem Gesichtsausdruck und an seiner Gestik hat man schon gesehen, oh, das ist was Schlimmeres. Und wenn das normalerweise, also bei mir war es auch so, wenn das Kreuzband reißt, dann weißt du, jetzt ist irgendwas richtig kaputt gerade im Knie und es geht nicht mehr weiter. Ist richtig bitter für den Jungen, weil er, glaube ich, auch ein wichtiger Spieler für uns ist. Und ja, also ich denke mal, vor Frühling nächsten Jahres wird das nichts mit dem Comeback, aber hoffen wir mal das Beste und ihm natürlich gute Besserung.
Ja, insofern natürlich besonders bitter dann auch, dass die Winterpause so kurz ausfällt, dass es ja eigentlich ja gar keine richtige Winterpause gibt. Das wird ihm sicherlich nochmal das ein oder andere Spiel rauben, sofern es, muss man ja auch sagen, das lehrt uns die jüngere Vergangenheit beim 1. FC Nürnberg insbesondere, sofern es überhaupt was mit einem Comeback in dieser Saison wird. Er wäre nicht der Erste, der nach dem Kreuzbandriss dann nochmal den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen muss und so schnell eben nicht zurückkommt. Insofern sei auf Holz geklopft und hoffen wir, dass es bei Pascal Köpke ja alles gut verläuft und letztlich einfach ohne größere Komplikationen und wir ihn in dieser Saison nochmal sehen, nachdem er ja die ein oder andere Erwartung dann wahrscheinlich sogar übertroffen hatte. Wie gesagt, es gab den Wechsel dann. Nürnberger, der ja gar nicht so viel später dann insbesondere in Erscheinung treten sollte, kam für Köpke. Daraufhin änderte sich so ein bisschen das System. Lo Kemper rückte vorne rein. Nürnberger übernahm die rechte Außenbahn beziehungsweise so die rechte Halbposition von Lo Kemper. Und dann ja, ging das Spiel weiter. Es gab ja gar nicht so mega viele deutliche Torchancen in den Folgeminuten, zumindest in meiner Erinnerung, Simon. Und dann hatte aber erst Lukas Mühl das gute Auge, Enrico Valentini den guten Fuß und dann musste Manuel Schäffler gar nicht mehr so viel machen in der 25. Minute.
Ja, also wie du schon gesagt hast, davor, es wurde sich zwar immer so ein bisschen nach vorne gespielt, aber nichts Zwingendes und dann wirklich dieser Zuckerball von Mühl auf Valentini und der gibt halt wirklich hart scharf in die Mitte und Schäffler muss eigentlich nur den Fuß hinhalten, ist aber natürlich auch perfekt eingelaufen und das, ja, dafür haben wir ihn geholt, war ein klasse rausgespielter Angriff und so wird man es gerne öfter sehen diese Saison.
Ja, Stefan, letztlich ist das ein Angriff gewesen, wie Simon sagt schon, wir ihn gerne häufiger sehen würden, wie ihn sich sicherlich auch Robert Klaus vorstellt, oder?
Ja, ein bisschen wie vom Reißbrett an. Simon hat schon gesagt, Luki Mühl hat da einen deutlichen Anteil an dem Tor mit dem Assist auf Valentini. Er sieht es da gut, sieht, dass der Außenverteidiger schlecht positioniert ist. Von den Osnabrückern spielt den Ball perfekt auf Valentini. Der nimmt den eigentlich nur an und Schäffler steht da, wo er stehen muss. Und dafür haben wir ihn geholt. Und dass der Junge einen Torriecher hat, das hat er schon angedeutet. Das hat er in der letzten Saison mehr als bewiesen in Wiesbaden. Die Frage war es halt nur, schafft er das auch in Nürnberg? Und wie es aktuell aussieht, ist die Antwort ja.
Ja, insofern bleibt natürlich nur zu hoffen, dass Manuel Schäffler, das war ja so ein bisschen die Sorge vor der Saison, zumindest bei mir, fit bleibt. Dann ist er definitiv eine Verstärkung, zeigt er nicht nur in diesem Spiel. Es kam dann wahrscheinlich bei jedem Nürnberg-Fan in dem Moment auch so ein bisschen der Gedanke auf, naja, da führen sie mal wieder, achtes Spiel, achte Führung. Mal gucken, wie sie es dieses Mal herschenken, so ungefähr, aber keine 5 Minuten später war dann eben Fabian Nürnberger zur Stelle und zerstreute diese Sorgen zumindest schon mal ein bisschen. Und Stefan, das war natürlich auch mit ganz großer Einladung auf Osnabrücker Seite dann irgendwie versehen, wenngleich natürlich da Schäffler und Nürnberger mit ihrem Pressing, mit ihrer Gedankenschnelligkeit und mit ihrem Antizipieren dieser Situation vieles richtig machen, darf sowas eigentlich auch einfach nicht passieren.
Ja. Also gut, dass du das sagst, weil ich sehe das eigentlich auch so, dass wir das Tor schon sehr erzwungen haben. Und das, klar, Tore fallen immer durch Fehler, aber den haben wir schon richtig erzwungen. Erstens, Schäffler hat da einen riesen Anteil an dem Tor mit dem Pressing, der da sofort auf den Osnabrücker Spieler drauf geht. Und Schäffler ist halt eine Kante und der Osnabrücker weiß sich nicht anders zu helfen. Und in der Wiederholung sieht man auch, dass Nürnberger da schon ja Minimum eine Sekunde früher losläuft als sein Gegenspieler und die Situation antizipiert und ja ist dann vorm Torwart am Ball und braucht bloß noch reinlegen. Also das war schon durch das starke Gegenpressing und das hohe Pressing, was wir da gespielt haben, war das ein erzwungenes Tor. Klar, hätte der Osnabrücker auch den Ball einfach nach vorne schlagen können, aber er wurde durch Schäffler in diese Situation gedrängt und ja, so kann es gehen.
Ja, Simon, wie hast du das 2:0 beurteilt? Stefan hat es gerade schon so ein bisschen gesagt, Nürnberg erzwingt das, was mich halt wirklich so ein bisschen aus Osnabrücker Fansicht unglaublich aufregen würde, ist, dass der Spieler halt einmal guckt, dann relativ lange, in Anführungsstrichen, nicht guckt und halt diesen Ball quasi als No-Look-Pass in diesen Raum spielt. Nürnberger, wie gesagt, erahnt diesen Rückpass, läuft relativ früh los. Wie hast du es eingeschätzt?
Ja, auch, also sehe ich schon auch so, dass wir es teilweise erzwungen haben. Aber, also, würden wir jetzt mal sagen, 60-40 ist es Fehler von Osnabrück und also 60% Fehler und 40 erzwungen, weil erstens muss er eben das Ding nach vorne klären, einfach das Ding wegdreschen. Wenn er sich dann schon zum Rückpass entscheidet, dann muss er den auch kontrolliert spielen und nicht einen No-Look-Pass, wie du auch gesagt hast. Und was ich jetzt in der Wiederholung, was mir da auch aufgefallen ist, war, dass der Torwart mehr oder weniger plötzlich stehen bleibt. Also es sah für mich auf den ersten Blick dann so aus, als hätte der auch nicht damit gerechnet, dass Nürnberger da jetzt durchläuft und wird dann langsamer, anstatt dass er vielleicht noch einen Schritt macht und sich dann auf den Ball wirft. Klar, nimmt er natürlich auch in Kauf, dass ihn Nürnberger möglicherweise noch trifft. Aber irgendwie wird er plötzlich so in den letzten Momenten zu passiv und dann hat er natürlich keine Chance mehr. Also wenn er vorbei ist, braucht er ja nichts mehr machen.
Wie siehst du das, Stefan? Ich persönlich, also mir ist aufgefallen, was Simon sagt, ich schätze das ein bisschen anders ein. Ich glaube, dass er da bewusst zurückzieht, weil er einfach Schiss hat, dass er Nürnberger abräumt. Und wenn du schon hinten liegst, am Ende dann in der Situation ja wahrscheinlich eine klare Torchance verhindert, auch noch den Torhüter mit Rot verlierst, tust du deiner Mannschaft ja gar keinen Gefallen.
Das ist auch eine wahrscheinliche Variante. Da habe ich so gar nicht drüber nachgedacht.
Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet. Ich glaube, dass er so oder so nicht rangekommen wäre. Also ich weiß nicht, ob jetzt da wirklich langsamer geworden ist. Ich glaube dir mal, wenn du das sagst. Aber Nürnberger war schon sehr gedankenschnell. Also ich glaube, der ist schon vor dem Pass, bevor der Pass überhaupt gespielt wurde, ist Nürnberger schon in den Raum gesprintet. Und ja, also für mich war es mehr erzwungenes Tor als ein Fehler von Osnabrück. Klar war der Rückpass, dieser No-Look-Pass, darfst du so nicht machen. Aber den haben wir halt auch erzwungen, diesen Rückpass. Ja, so stand es dann 2-0.
Ja, und wir waren alle dankbar. Insofern alles gut. Machen wir kurze Pause an der Stelle, sprechen dann gleich über das 3-0, das auch noch in der ersten Halbzeit fiel. Und natürlich darüber, was in den zweiten 45 Minuten geschah, die dann nicht mehr ganz so ereignisreich, aber nicht ereignislos verliefen hier bei Total Bekloppt.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
2-0 stand es bereits nach nicht mal 30 Minuten für den ersten FC Nürnberg gegen den VfL Osnabrück im Auswärtsspiel am Montagabend. Und der FCN hatte noch nicht genug, machte in der ersten Halbzeit gefühlt fast alles richtig. Er spielte ein bisschen so eine Blaupause runter von dem, was Robert Klaus sich wahrscheinlich als Fußball für den FCN aktuell vorstellt. Und darüber ist natürlich weiterhin zu sprechen. Es war dann so, Simon, dass der Club sich nach diesem 2-0 zwar ein bisschen zurückzog, aber jetzt nicht irgendwie mega tief stand. Man hat zumindest in meiner Wahrnehmung VfL immer noch sehr offensiv angelaufen, hat versucht auch, das Spiel womöglich früh zu entscheiden. Und letztlich wurde man dann ja auch in der 43. Minute dafür belohnt.
Ja, also das ist ja auch genau das, was Klaus auch fordert, dieses hohe Anlaufen und schnelles Umschaltspiel. Und wie du schon sagtest, also es war schon eine Blaupause von dem, was sich der Trainer vorstellt, und es war natürlich auch super, dass wirklich noch in der ersten Halbzeit 3:0 und somit schon fast die Vorentscheidung, also würde jeder sagen, der den Club nicht kennt, da gefallen ist. Also das, da, damit geht man ja dann auch vielleicht etwas entspannter dann auch an die zweite Halbzeit ran, weil ja, eigentlich hat ja jeder nur drauf gewartet, dass jetzt der Anschlusstreffer fällt und die Mannschaft in sich zusammenbricht, und dem wurde ja mit dem 3:0 dann durch Lohkämper entgegengehalten und ja, die quasi Vorentscheidung geschaffen.
Ich glaube, ich muss meine eigene Behauptung gerade nochmal ein bisschen revidieren. Ich glaube, der FCN stand in der Phase sogar höher als davor. Habe ich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen falsch abgespeichert, zumindest widersprechen die Daten da meiner Behauptung. Stefan, sei es drum, wie hast du dieses 3:0 gesehen? Geht ja aus so ein bisschen, ja letztlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit einer Balleroberung von Valentini ungefähr Höhe Mittellinie, und dann ist jemand ja im Entstehungsprozess beteiligt, der ja nicht nur einen schönen Schnorris, sondern auch immer wieder viel Kritik ja abbekommt, und das war ja letzten Endes Geist, der dann ja auf Scheffler spielt, der lässt einfach nur tropfen. Und mit Lohkämper ist so ein bisschen der Mann der Stunde, dann derjenige, der das Ding veredelt. Wie hast du dieses 3:0 gesehen?
Erleichtert oder erleichternd. Also wenn du in der 43. Minute das 3:0 machst, du bist ja eigentlich sicher, okay, mit 3:0 geht es jetzt erstmal in die Pause. Das, da fällt schon mal einige Last von den Schultern, weil vor dem Spiel war auch klar, dass wir unbedingt in Osnabrück punkten sollten, vor diesen schwierigen Wochen dann noch mit Fürth und Paderborn hinten raus. Die Entstehung, ja, war so ein bisschen One-Touch-Fußball, schnell geschalten von Geist. Scheffler legt eigentlich nur noch ab auf Lohkämper, und für Lohkämper, das freut mich umso sehr, weil dass der da auch so sicher und souverän die Bude macht. Der hat ja in der letzten Saison jetzt auch keine Bäume ausgerissen und war so mit Schleusener. Ein bisschen hat man schon gedacht, naja, das waren so die Flops der Saison, so ungefähr. Und Lohkämper hat sich in dieser Saison, finde ich, richtig gut entwickelt. Hat, ich glaube, es war sein drittes oder sein viertes Tor, sein drittes, glaube ich. Hat jetzt schon ein paar Mal getroffen, und das macht auch Mut für die nächsten Spiele, gerade jetzt vor dem Ausfall von Köpke auch gesehen. Dass man da jemanden hat, der auch weiß, wo das Tor steht und wie Tore zu machen sind.
Ja, Felix Lohkämper jetzt vielleicht auch einfach mit einer ja, Situation, die ihm entgegenkommt, dass er einen Stürmer daneben sich hat, der, ich sag mal, das Zentrum besetzt, der ihm auch die Möglichkeit gibt, mit ein bisschen mehr Tempo zu agieren, als er das in der letzten Saison hatte, wo man ihn ja auch, muss man sagen, hat er, glaube ich, auch selber im Laufe der Saison schon mal gesagt hat, so ein bisschen auf der Außenbahn geparkt hat, wo er halt auch einfach nicht so richtig zu Hause ist. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. 3:0 stand es auf jeden Fall. So ging es dann auch in die Pause. Beinahe wäre noch das 4:0 gefallen. Zumindest gab es da doch die ein oder andere Hoffnung. Aber Johannes Geist dann mit einem, ja, nennen wir es mal uninspirierten Freistoß direkt in die Mauer. Ja, nichtsdestotrotz eine sehr beruhigende Pausenführung. Die zweite Halbzeit, Simon, die verlief dann ein bisschen anders. Osnabrück mit, ja, deutlich mehr Bemühungen, würde ich behaupten, über, ja, gerade so diese ersten 20 Minuten. Nürnberg dann vielleicht auch nicht mit der letzten Konsequenz so im Umschaltspiel, zumindest zu meiner Wahrnehmung nach. Wie hast du diese erste Halbzeit der zweiten Halbzeit gesehen?
Ja, also da war Osnabrück deutlich stärker. Mag auch an den Wechseln gelegen haben, dass sich die Spieler vielleicht da nochmal zeigen wollten. Unter anderem, weil ja auch Wolze zum Beispiel noch, glaube ich, noch keine Minute gespielt hatte diese Saison. Und der ja eigentlich die letzte Saison im Stamm war. Und da hat der Club, also man könnte sagen, die haben halt in der ersten Trainingshälfte haben sie Torschuss und Offensive geübt, in der zweiten dann haben sie die Defensive geübt, und das war ein sehr erfolgreiches Training, weil nichts durchkam. Also da fand ich wirklich, also fand ich defensiv wirklich nicht schlecht vom Club, wie sie da die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit standen. Es gab kaum wirklich gefährliche Szenen und es war schon, man hatte schon erstaunlich niedrigen Puls für ein Clubspiel.
Wie niedrig war dein Puls, Stefan? Ich muss auch sagen, ich war da irgendwie ziemlich entspannt, auch weil, und das ist jetzt ja irgendwie wirklich auch eine Auszeichnung für die Defensivarbeit des ersten FC Nürnberg an diesem Abend, ich mich jetzt rückblickend an keine Situation erinnern kann, wo meine, ja, wo ich das Gefühl hatte, Scheiße, hier brennt jetzt doch gleich was an.
Ja, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite, ich hatte schon beim Anpfiff in der zweiten Halbzeit, habe ich mir gedacht, wenn wir die erste Viertelstunde jetzt ohne Gegentor überstehen, dann haben wir das Ding im Sack. Das war so mein Hauptfokus in dieser zweiten Halbzeit, weil in Osnabrück da in der 50. oder in der 49. oder 51. das 1-3 macht, dann weiß ich nicht, was dann passiert oder wie dann die Mannschaft reagiert, wie sie das verkraftet, was da der Kopf dann wieder für Schabernack spielt. Dann steht es nämlich plötzlich bloß noch 1-3, es ist bloß noch 2 Tore Rückstand. Und es war auch klar, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, dass Osnabrück nochmal alles versuchen wird, dass sie dieses 0-3 so nicht auf sich sitzen lassen wollen. Und der Club hat es dann wirklich also souverän gemacht. Wir sind dann, glaube ich, auch ein bisschen tiefer gestanden. Hatten dann auch nicht mehr so viele offensive Szenen, aber Osnabrück hatte die eben auch nicht und konnte sich nicht entfalten. Und ja, taktisch war das 1A richtig gut gemacht.
Ja, da sind wir also alle ähnlicher Meinung, dass es natürlich, da bin ich absolut bei dir, Stefan, sich auch ganz anders entwickeln kann. Dessen sind wir uns, glaube ich, alle schmerzlich bewusst. Und das nicht nur, weil wir da in einem gewissen Relegationsrückspiel alle mehr als nur ein Lebensjahr verloren haben, durch Zittern, Bibbern und Fluchen. Letztlich dann in der 71. Minute endgültig der Deckel drauf. Simon 4:0 wieder durch Scheffler, Vorlage Lohkämper. Das Ganze nach einem Freistoß. Also es gab an dem Abend dann irgendwie auch ja von allem mal so ein bisschen. Da war letztlich Scheffler derjenige, der es dann auch ein Stück weit selber eingeleitet hat. Lohkämper derjenige, der gedankenschnell den Ball nochmal in die Mitte gab. Wie hast du das Tor gesehen?
Ja, also war ein super Freistoß von Gais erstmal genau auf Scheffler, der den Ball, also das war ja wie einstudiert eigentlich. Also Gais auf Scheffler, Scheffler legt raus auf Lohkämper, der legt wieder rein, Scheffler muss nur noch abstauben. Also Tor wie aus dem Lehrbuch und eben wie gesagt wie einstudiert da. Ja, also es war sehr schön anzuschauen, dass einfach Offensive plötzlich funktionieren kann.
Ja, Stefan, ich denke, da war steht spätestens dann bei dir auch so ein bisschen ja jeglicher Zweifel weg. Du hast es schon gesagt, wenn man die erste Viertelstunde mit 3-0 übersteht in der zweiten Halbzeit, dann warst du guter Dinge, dass sie das Spiel auch nach Hause bringen. Letztlich ja, wird es 4:0 dann ja eher dazu beigetragen haben, dass die Ruhe noch mehr kam bei dir. Wie hast du das Tor gesehen? Wie hast du die Zeit danach gesehen? Das Spiel plätscherte dann, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen seinem Ende entgegen, auch weil man den, oder ich zumindest den Eindruck hatte, dass Osnabrück an dem Tag eigentlich noch 100 Stunden spielen kann, ohne dass da irgendwie ein Tor fällt.
Ja, wie sagt man so schön, der Drops war dann gelutscht. Also zum Tor nochmal, also Scheffler, sind wir uns, glaube ich, alle einig, an dem Abend eine Eins mit Sternchen. Ich glaube, er war an allen Toren mit beteiligt. Das 2-0 beziehe ich da mal mit ein, weil er da auch entscheidend stört und den Fehler erzwingt. Und bei dem 4:0 auch ein Tor durch eine Standardsituation. Ich weiß nicht, ob so einstudiert war. Aber von Lohkämper und Scheffler gut antizipiert. Scheffler holt sich da nochmal selber einen Assist mit bei dem Tor. Also ja, so kann es gehen. So kann das Spiel des ersten FC Nürnberg in dieser Saison aussehen. Gerne mehr davon. wie weit ich dann das Spiel gesehen habe, ja, also wie gesagt, 4-0 war eigentlich der Deckel drauf und hinten raus ist es so ein bisschen vor sich hingeplätschert, ja.
Ja, du hast gesagt, eins mit Sternchen für Manuel Schäffler. Wenn ich mich nicht täusche, ist er, glaube ich, auch zum Mann des Spiels oder vielmehr zum Mann des Spieltags dann vom Kicker gewählt worden. Und das, ja, wie gesagt, völlig zu Recht. Wer sich da mit zwei Toren, einer Vorlage und einem, ja, nicht unwichtigen oder vielleicht sogar entscheidenden Pressing, ja, mit aufs Scorerboard bringt, der hat dann am Ende jegliche Anerkennung verdient. Außerdem übrigens auch Felix Lohkämper und Enrico Valentini in der 11 des Spieltags. Aber es gibt noch eine Szene, über die müssen wir natürlich sprechen, denn die hat zum einen für viel Erleichterung, kurioserweise, und zum anderen aber auch für viel Aufregung gesorgt. Und das ist die Situation in der 89. Minute, als Elfmeter für Osnabrück entschieden wurde und ja, letztlich dann zwei Minuten später Sebastian Kerk sich natürlich, muss man ja irgendwie sagen, noch in der Torschützenliste verewigen durfte und das 1-4 für Osnabrück schoss. Simon, ich habe mir das jetzt noch ein paar Mal angeguckt. Leider Gottes, muss man sagen, ist in der Zusammenfassung die Szene nur irgendwie mit einer Zeitlupe und aus einem komischen Winkel zu sehen. Das Ganze ist immerhin schon mal vom VAR überprüft worden, so viel kann ich sagen. Das hatte ich gestern Abend nicht den Eindruck, dass das der Fall war. Es gibt eine leichte Berührung von Oliver Sorg an Placher, aber ich glaube, ich bleibe dabei. Das ist für mich irgendwie einfach zu wenig für einen Elfmeter. Wie hast du die Situation gesehen? Wie schätzt du sie ein?
Also ich hätte auch gerne mehr Kameraeinstellungen gehabt, weil es sieht danach aus, als würde er bereits vorher abspringen und dann den Kontakt zu Sorg suchen. Und das ist für mich kein Elfmeter. Also es ist eher, ja, also wenn es so ist, wie ich es gesehen habe, dann ist es eher gelb wegen der Schwalbe, weil er eben schon abspringt, bevor die Berührung da ist und die Berührung sich quasi dann im Flug sucht. Und ja, aber ich meine, am Ende des Tages ist es dann auch schon wurscht, ob 4-0 oder 4-1. Gut, es hätte einen Platz in der Tabelle ausgemacht, glaube ich. Aber gewonnen ist gewonnen und da ist mir dann ein unberechtigter Elfmeter in der letzten Minute auch egal.
Ja, böse Stimmen in den sozialen Medien unkten ja schon, das sollten Fans eines Vereins, die mal wegen einem Tor abgestiegen sind, nicht sagen, aber malen wir hier mal keinen Teufel an die Wand. Du hast recht, in der Tat ist es ein Tabellenplatzunterschied, sonst wäre man jetzt Neunter und nicht Zehnter. Stefan, wir hatten im Vorlauf schon ein bisschen darüber gesprochen, Simon spricht dieses Hochspringen an, habe ich gesagt, kann ich sogar noch verstehen, wäre ich vielleicht auch hochgesprungen, alleine, weil ich einfach aus Spielersicht vielleicht gar nicht sicher bin, ob Sorg nicht doch durchzieht. Wenn er durchzieht, springst du hoch, alleine damit du eben im Zweifelsfall da nicht umgemäht wirst. Wie hast du diese Situation gesehen? Wir hatten auch so ein bisschen schon mal darüber gesprochen, dass es bei 4-0 eben auch anders gepfiffen wird, dass da vielleicht auch weniger Aufregung überhaupt erstmal da ist, als das eben beim Stand von 1-1, 0-0, 1-0, wie auch immer, der Fall gewesen wäre.
Ja, also ich wüsste nicht, wie über diese Szene diskutiert worden wäre, wenn es nur 2-1 für den FCN gestanden hätte oder 2-2 und dann wirst du da um Punkte beraubt durch so einen Elfmeter. Also es ist schon, also für mich ein bisschen haarsträubend, wenn man die Szene sieht, der Sorg, der läuft da eigentlich nicht schnell in gebückter Haltung und ich glaube, der Osnabrücker Placher war es, der rauscht da an und fliegt dann da zu Boden und der Schiedsrichter pfeift Elfmeter. Ich habe erst gedacht, was war das? Und dann habe ich die Zeitlupe gesehen und dann ist da eine minimale Berührung, aber die Berührung geht ja eigentlich vom Blacher aus, also der da einfach reinstürmt. Also es ist ja keine, also das ist, wenn das die Szene im Mittelfeld ist, niemals ein Foul. Also ich weiß nicht. Also auf der anderen Seite sind in dieser Saison jetzt schon öfters so Witzelfmeter, möchte ich sie mal nennen, gepfiffen worden. Ich erinnere an Braunschweig, den Elfmeter, den wir da bekommen in der Schlussphase. Das ist für mich auch nie und nimmer ein Elfmeter. Das Handspiel in Regensburg von Valentini oder den Elfmeter, wo wir, glaube ich, in St. Pauli bekommen. Also anscheinend sind die Schiedsrichter da angehalten, im Strafraum wirklich alles zu pfeifen, was irgendwie eine leichte Berührung ist. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, beim Stand von 4-0 für uns in der 89. oder 90. kann man über die Szene dann oder über die Diskussion vielleicht hinwegsehen. Aber wäre der Spielstand anders gewesen, müsste man da deutlich anders drüber diskutieren, glaube ich. Und da hätten sich auch mehr Leute zu Wort gemeldet, auch von Vereinsseite wahrscheinlich. Ich glaube, Klaus hat ja auch gesagt, höchst fragwürdig, höchst zweifelhaft. Und ja, dabei müssen wir es wahrscheinlich belassen.
Ja, letztlich bleibt der VAR in gewissen Situationen einfach sicherlich nicht des Fußballfans Freund, weil gewisse Dinge einfach so ein bisschen undurchsichtig da auch erscheinen. Wir hatten es vor dem Podcast schon mal gesagt, Stefan, das ist auch einfach so eine Situation, da kommt dann für den Schiedsrichter letztlich das Signal aufs Ohr, das heißt, da ist eine Berührung da und dann guckt er sich das nicht an, weil ja für ihn sich die Situation in Realgeschwindigkeit vielleicht auch einfach so darstellt, dass das ein klarer Elfmeter ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist doch eine Situation, da würde ich mir irgendwie wünschen, dass er sie sich nochmal anguckt. Man muss auch sagen, der Kicker kommt übrigens zur Einschätzung, der ja bei solchen Sachen immer sehr zurückhaltend ist, dass der Elfmeter überzogen war. Und deswegen, ja, der Spielstand, der macht dann am Ende, sorgt dafür, dass wir da jetzt so lässig drüber weggehen. Aber diese Entscheidung, wann gibt es Elfmeter, wann gibt es keinen Elfmeter, wie konsequent wird manche VAR-Entscheidung auch ausgelegt, das hinterlässt irgendwie so ein bisschen Fadenbeigeschmack. Ich weiß nicht, wie es euch beiden da geht.
Also ich glaube, er hat sich deswegen nicht angeguckt, weil es nicht mehr spielentscheidend war.
Aber das darf ja irgendwie nicht der Maßstab sein, oder?
Ja. Der in Braunschweig, der wurde sich ja lange angeguckt und das war dann ein Elfmeter, wo ich auch sage, also bei aller Liebe, das ist niemals ein Elfmeter. Also solche Foulspiele, in Anführungsstrichen Foulspiele, ich weiß nicht gar nicht, ob der in Braunschweig überhaupt ein Foul war, aber solche Szenen passieren 100 Mal in einem Spiel und da wird nicht gepfiffen und im Strafraum wird dann da Elfmeter gepfiffen. Also ja, ich bin eigentlich ein Fan vom VAR, aber wie gesagt, anscheinend werden in dieser Saison die kleinsten Kleinigkeiten im Strafraum gepfiffen und außerhalb nicht. Müssen wir mal bei Colinas Erben nachfragen, was es damit auf sich hat. Mir fehlen da ein bisschen, auch nach dem Elfmeter da gestern, so ein bisschen die Worte, weil ich weiß nicht, wie man da Elfmeter pfeifen kann.
Gut, belassen wir es vielleicht an der Stelle einfach dabei, schauen gleich nochmal so ein bisschen auf die Gesamtheit dieses Spiels zurück, auch vor dem Hintergrund eben des am Sonntag anstehenden Derbys hier auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Das Ruder zur richtigen Zeit herumgerissen, könnte eine Überschrift über dem 4-1 Erfolg des 1. FC Nürnberg gegen den VfL Osnabrück sein. Simon, der FCN in den letzten Wochen stets in Führung gegangen, aber leider Gottes eben auch stets vergeigt, die Punkte dann nie in trockene Tücher gebracht, irgendwie viele, viele Punkte einfach liegen lassen, sich damit selber dann schon wieder auf den Relegationsplatz und zwar nach unten befördert und das Ganze eben eine Woche, bevor man dann im, wohl wichtigsten Spiel des Jahres oder einem der beiden wichtigsten Spiele des Jahres, sofern man eben nicht Relegation spielt, dann gegen Fürth antreten muss. Jetzt hat man, wie gesagt, mit 4-1 den VfL Osnabrück da weggefiedelt in einer sehr, sehr starken ersten Halbzeit, in einer ausbaufähigen zweiten, in der trotzdem wenig anbrannte. Wie schätzt du die ja, Bedeutung dieses Montagabendspiels ein und wie hoch ist dieser Erfolg zu hängen?
Also der Erfolg sollte nicht zu hoch gehängt werden. Wir haben ja eigentlich unsere besten Spiele diese Saison jedes Mal gemacht, wenn wir nicht das Spiel machen mussten, sondern uns eben auf dieses hohe Anlaufen, schnelles Umschaltspiel verlassen konnten oder wenn das von uns gefordert war. Das war jetzt, das ist natürlich dann der Fall, wenn wir nicht als Favorit ins Spiel gehen, wenn die gegnerische Mannschaft auf einem Tabellenplatz ist, wo von ihr erwartet wird, dass sie das Spiel macht. Man hat jetzt in der Länderspielpause auch gesehen, beim 2-0-Sieg gegen die Eintracht, dass es auch uns gelegen kommt, wenn wir nicht das Spiel machen müssen. Und wenn das die Gegner einsehen, dann kann es auch ganz schnell wieder dunkel werden für uns. Wenn die dann eben auch sagen, nö, also wir machen das Spiel nicht, wir lassen jetzt den Nürnberger den Ball und dann schauen wir mal, was passiert. Jetzt laufen wir die hoch an und dann schalten wir um und kontern. Und das ist das große Problem. Also wir müssen auch lernen, ein Spiel erfolgreich zu gestalten, wenn wir das Spiel eben auch machen müssen. Und da sehe ich uns aktuell noch nicht dazu in der Lage.
Gut, das ist, ich glaube, das alte Problem, dass es natürlich allgemein, glaube ich, in der zweiten Liga gibt und beim ersten FC Nürnberg in den vergangenen Jahren sowieso, wenn uns jemand den Ball gibt, dann stehen wir da so ein bisschen, als hätte man einem Affen einen Autoschlüssel in die Hand gedrückt und wissen nicht genau wohin. Aber muss man ja auch sagen, Stefan, dieses 1:0 mit dem öffnenden Pass von Mühl, das ist ja aus einem eigenen Ballbesitz und nicht aus einem Ballgewinn in dem Sinne entstanden. Insofern kann man das vielleicht auch als Schritt nach vorne werten. Wie schätzt du denn diesen Sieg überhaupt ein?
Ja, war schon extrem wichtig. Wie gesagt, gerade vor den Wochen, die jetzt kommen, war auch fürs Umfeld, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, wenn wir in Osnabrück jetzt verloren hätten und dann weiter da auf Platz 16 oder 17 gestanden wären, das wäre gar nicht gut für die Stimmung gewesen, gerade vom Derby, dann kann es passieren und das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass du das Derby jetzt nicht gewinnst oder sogar verlierst und dann wird die Stimmung ganz schnell düster in Nürnberg. Von daher war es ganz wichtig, überbewerten darf man es nicht, auf keinen Fall. Ich glaube, der Florian Zenger hat auch mal diese 4:0-Siege der letzten Jahre angesprochen, wo man dachte, jetzt haben wir das Ruder rumgerissen, jetzt läuft's. Es war ja einmal unter Valery Ismail bei Union Berlin diese Geburt einer neuen Mannschaft und auch in der letzten Saison das 4:0 in Hannover. Wird's aber ein bisschen anders bewerten, weil Osnabrück eine stabile Mannschaft war, jetzt in dem Spiel auch nichts irgendwie Sonderbares passiert ist, was uns auf die Siegerstraße gebracht hat, sondern das haben wir uns selber erarbeitet. Damals in Berlin gab es, glaube ich, zwei rote Karten für die Berliner. Das war schon was ganz anderes. Und in der letzten Saison haben wir, glaube ich, auch gegen ein desolates Hannover gespielt, die da auch ihre eigenen Probleme hatten. Und jetzt haben wir gegen bis dato richtig gut stabil stehende und spielende Osnabrücker gewonnen. Das ist sicherlich nochmal anders zu bewerten, aber wir sind noch lang nicht da, wo wir sein wollen, glaube ich. Das war in dieser Entwicklung ein wichtiger Schritt, aber gegen Fürth geht es wieder bei 0-0 los und Fürth ist der Favorit und klar, weiß nicht, wie es taktisch dann aussehen wird, aber ich glaube, es würde uns gut tun, wenn wir da so ein bisschen die Underdog-Rolle einnehmen werden.
Ja, sprechen wir gleich nochmal drüber. Lasst uns noch ganz kurz bei diesem Spiel bleiben. Zum einen dabei, wie es eben auch vielleicht Robert Klaus eingeordnet hat, wie ihr das wertet. Und vor allem, lasst uns mal darüber sprechen, wie nicht nur 4 Tore, sondern vor allem Sieg bei Gegentor zu werten ist. Das war ja beinahe kurios. Ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass insbesondere auf Twitter sich gefühlt jeder, der es mir mit dem FCN hält, irgendwie darüber freute, dass man noch ein Gegentor bekommen hat, weil tatsächlich seit, ich glaube, April 2018 der FCN nur gewinnen konnte, wenn er zu Null gespielt hat. Und jetzt fällt es mir natürlich irgendwie schwer, dass letztlich bei einem, dass aus einem 1:4 der große Knotenlöser im Kopf dann herrühren soll. Also das zu glauben. Aber weiß ich nicht, Simon, wie hoch hängst du diesen Umstand, dass der FCN jetzt mit Gegentor gewonnen hat, dass Christian Martin ja im Dress des FCN mit Gegentor gewonnen hat? Oder sagst du, ja, das wäre der Rede wert gewesen, wenn wir das Spiel 2-1 gewinnen, aber bei 4-1 ist das eigentlich mehr so ein Running Gag für die Fanszene?
Ja, also durch das Gegentor in der quasi letzten Minute gebe ich da nicht viel drauf. Es wäre was anderes gewesen, wenn sie das Ding 4-1 gewonnen hätten nach einem zwischenzeitlichen 1-1. Dann hätte man sagen können, jawohl, sie können wohl anscheinend doch mit Gegentreffern umgehen. Weil das war ja immer das große Problem, dass wir nach einer Führung entweder es fiel schnell das nächste Tor und wir haben das Ding dann zu Null gewonnen. Oder es fiel, sie haben mal wieder das Spielen eingestellt, es kam der Gegentreffer und irgendwie fiel alles wieder in sich zusammen. Und deswegen würde ich einen Anschlusstreffer durch einen zweifelhaften Elfmeter in der letzten Minute da nicht so hoch hängen. Die sollen mal zeigen, dass sie einen Ausgleichstreffer auch überwinden können und da einfach nochmal drei nachlegen. Dann glaube ich, dass die Serie gebrochen ist.
Gegen Darmstadt haben wir ja nach dem Ausgleich sind wir auch nochmal in Führung gegangen. Haben zwar das Spiel am Ende verloren, aber zumindest.
Aber da haben sie es dann eben auch dann nach dem zweiten Ausgleich oder war es doch. War Darmstadt? Nee, war Darmstadt 2-1 in Führung oder wir?
Wir.
Ich war im Stadion, aber ich weiß es nicht mehr.
Wir haben geführt.
Ja.
2-1.
Zweimal.
Genau.
Ja, genau. Und da haben sie es dann halt auch wieder. Da war dann der zweite Ausgleich, der Nackenschlag, wo sie dann einfach nichts mehr gemacht haben. Also. Sollen sie mal beweisen, dass sie das auch können, und dann sehe ich die Dinge positiv.
Stefan, wie ordnest du das Ganze ein?
Was meinst du zum Speziellen?
Diesen Umstand des.
Ach, diese Statistik, ach, das ist doch Kokolores. Also, ja, das ist was für die Statistikfans und für die mit viel, viel Aberglauben, aber ich glaube, das war nicht das Problem der Mannschaft. Also ich glaube, das hat weniger im Kopf oder gar nicht im Kopf irgendwie eine Rolle gespielt.
Lasst uns, ich hatte es gerade schon angesprochen, mal noch kurz über diese Einschätzung von Robert Klaus sprechen. Der hat nach dem Spiel ja gesagt, okay, 30 Minuten, Entschuldigung, ja doch, letztlich irgendwie auch 30 Minuten, aber vor allem diese erste Halbzeit, hat man einfach gut gespielt, hat man seinen Job so erledigt, wie man sich das vorstellt. Zweite Halbzeit steigerungsfähig. Jetzt sind 8 Spiele gespielt. Ich will hier kein zu frühes Fazit irgendwie ziehen, beziehungsweise es sind 9 Spiele gespielt, wenn man DFB-Pokal noch dazu rechnen. Nichtsdestotrotz, Stefan, hat mir sein Auftritt gestern nach einem ja wirklich ungefährdeten Sieg, da auch so den Finger ein bisschen in die Wunde zu legen, ohne gleich irgendwie alles an Schwung rauszunehmen, hat mir gut gefallen. Wie hast du Robert Klaus gestern und vielleicht auch allgemein in den ersten Monaten jetzt wahrgenommen?
Ja, war so ein bisschen die Euphoriebremse gestern und ist auch völlig in Ordnung, weil der ist jetzt auch schon ein paar Tage in Nürnberg und weiß, wie die Leute hier ticken. So ein 4-1 Auswärtssieg, das macht noch keinen Sommer. Von daher genau die richtige Reaktion. Also Zwischenfazit würde ich erst so in 2 Spieltagen vielleicht machen, aber so ein Vorab-Zwischenfazit, ja, ordentlich, ausbaufähig. Man muss auch bedenken, kriegst du dieses dumme Gegentor gegen Darmstadt nicht, kriegst du den Elfmeter in Braunschweig nicht, dann hast du vielleicht noch 2 Punkte mehr, dann bist du irgendwo auf Platz 7 und dann wären auch die Diskussionen wieder ganz andere gewesen in den letzten Wochen wahrscheinlich, weil du nicht so tief da unten drin gesteckt hättest. Und ja, so ist halt die zweite Liga, die ist eng und von unserer Seite her haben wir, glaube ich, in all den Spielen jetzt gesehen, dass wir nie komplett unterlegen waren. Wir waren auch zwar nie komplett überlegen, aber dass wir irgendwo in der Mitte sind und ich glaube, man merkt schon so peu à peu, dass sich da immer minimal so ein paar Dinge immer wieder verbessern und man muss jetzt halt Geduld haben. Du magst aus einem fast Absteiger in die dritte Liga, magst du nicht in einer Sommerpause ohne große Transfers und ohne große Umstellungen, weil die hatten wir ja nicht. Wir haben Schäffler geholt, wir haben Köpke geholt und dann ist eigentlich auch schon fast das Ende der Fahnenstange. Was namhaft verpflichtet wurde, da machst du keine Aufstiegself oder keine Mannschaft raus, die nach 5 Spieltagen irgendwie den schönen Fußball spielt und Tabellendritter ist. Und von daher braucht es viel Geduld. Es braucht wahrscheinlich die gesamte Saison noch Geduld. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind.
Ja, altbekannte Leier letztlich, ne? Wenn das eine Spiel anders ausgeht, dann, ich erinnere an die letzte Saison letztlich, da gibt es das verrückte Spiel am 10. Spieltag gegen Aue. Wenn man das gewinnt, hat man, und das sah ja lange Zeit, oder sah zumindest eine Halbzeit sehr gut aus, dass man das gewinnt, dann hat man da irgendwie nach 10 Spielen 16 Punkte und steht, glaube ich, irgendwie auf Platz 4 und stattdessen ging es auf einmal ganz, ganz schnell in eine ganz andere Richtung. Hast selber gesagt oder hast es angesprochen, Stefan, zweite Liga unfassbar eng. Ich hatte das ja auch im Gegnergespräch erst, dass wenn 6 Punkte zwischen Vorletztem und Zweitem liegen, dann gibt es manchmal auch einfach Dynamiken, die sind vielleicht gar nicht in einer größeren Entwicklung beheimatet, sondern in einem Momentum, das so gegen dich schwingt, dass du das vielleicht rückblickend auch gar nicht gut aufarbeiten kannst, aber hoffen wir einfach, dass es so eine Entwicklung diese Saison beim 1. FC Nürnberg nicht geben wird. Simon, lass uns mal so ein bisschen Richtung Derby blicken. Wir haben es schon ein Stück weit angeteased quasi. Aktuell ist jetzt Fürth auf Platz 2, wäre ja eigentlich perfekt, um den nächsten Zweitplatzierten zu schlagen. Florian Zenger hat es in seinem Artikel geschrieben, Robert Klaus hat es gestern nach dem Spiel gesagt, Fürth aktuell ja wohl die beste oder die stärkste Mannschaft der zweiten Liga, wenn man so die letzten Wochen heranzieht. Man ist in Fürth immer gut, irgendwie die Favoritenrolle dem 1. FC Nürnberg zuzuschustern. Ist der 1. FC Nürnberg gut daran beraten, das ganze Spiel einfach mal rumzudrehen und alle Vorschusslorbeeren auf die andere Grenze der Stadt zu schieben?
Ich denke mal, da spricht die Tabelle für sich. Es spielt der 2. gegen den 10. Da ist klar, wer Favorit ist. Und wie du schon sagtest und wie auch der Flo sagt, Fürth ist aktuell die beste Mannschaft in der zweiten Liga. Und dann ist klar, wer hier der Favorit ist. Das sind sicher die Fürther. Ich würde aber auch sagen, dass wir uns durchaus, wenn wir da mutig reingehen und das gestern Gezeigte auch wieder so auf den Platz bringen, durchaus nicht chancenlos sind. Aber also Geld auf einen Clubsieg würde ich jetzt nur wetten, wenn ich zu viel Geld hätte.
Stefan, wie wichtig ist es einfach auch, da jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen Fanerwartungen und sowas, vielleicht da auch so ein bisschen die Geige der Medien zu spielen, dass man da als Verein, ich sag mal, proaktiv handelt, dass Simon sagt zwar, die Tabelle ist ein ganz klarer Indikator dafür, wer Favorit ist. Das ist aber irgendwie, finde ich, bei so einem Derby gar kein zwingender Grund, dass das unbedingt medial so verarbeitet wird, weil das ist zumindest mein Eindruck, ganz oft die Wahrnehmung trotzdem ist, es ist der große erste FC Nürnberg gegen die armen kleinen Fürther, völlig egal, wer da auf welcher Tabellenposition aktuell steht. Deswegen, wie wichtig ist es vielleicht auch von Vereinsseite, wirklich da sehr aktiv auch mal die Aussage zu forcieren, wir sind nicht der Favorit, auf die Tabelle hinzuweisen, um sich im Zweifelsfall nur nach außen, ich will jetzt gar nicht irgendwie, dass man sich da klein macht nach innen oder sowas, aber dass man da vielleicht auch einfach von vornherein sagt, ey, was wollt ihr von uns? Wir haben das doch von vornherein, war das doch die Ausgangssituation, jetzt sind wir hier die Deppen, weil wir am Ende da, weiß ich nicht, 1-0, 2-0 verlieren.
Ja, ich bin da ganz auf deiner Seite und ich glaube, der Verein sieht das, glaube ich, auch so. Klaus hat ja schon in den Interviews nach dem Spiel da das kurz angeschnitten und was du auch gerade gesagt hast, Fürth spielt aktuell den besten Fußball in der Liga und so weiter, sie sind Tabellenzweiter und das ist schon ganz klar die Favoritenrolle den Fürthern zuschieben und ich glaube, er wird da spätestens in der Pressekonferenz in die Richtung auch nochmal nachlegen und es ist ja de facto auch so, es ist ja nicht irgendwie irgendwas, was wir erfinden, sondern Fürth hat die letzten Spiele alle gewonnen und überzeugend gewonnen und dabei guten Fußball gespielt und sind auch zu Recht aktuell Tabellenzweiter und wir haben uns bis zu dem Spiel jetzt in Osnabrück schwer getan in der Liga, waren jetzt, wie schon gesagt, waren nie wirklich grandios unterlegen, aber haben auch nie unser Spiel mal so wirklich durchdrücken können. Das haben wir jetzt gegen Osnabrück mal geschafft. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt gegen Fürth ähnlich auftrumpfen werden, sondern das Spiel geht auch wieder bei 0-0 los. Und die Fürther haben, glaube ich, trotzdem momentan über Strecke die bessere Form. Wir haben uns jetzt ein bisschen warm geschossen im Spiel gegen Osnabrück. Und ich würde jetzt auch kein Geld auf den Clubsieg wetten, sehe jetzt aber auch nicht zwingend eine Niederlage. Von daher ist es trotzdem, glaube ich, schon wichtig, dass wir uns jetzt da mal ein bisschen auch zurecht in die Underdog-Rolle legen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Ja, sind wir gespannt, was am Ende rauskommt. Sonntag 13.30 Uhr geht's los und dann wissen wir ungefähr 15:15 Uhr. Mehr, vielleicht auch schon ein bisschen eher. Gucken wir mal, wie sich das Spiel dann entwickelt. Gucken wir auch mal, was dann so von vierter Seite noch kommt. Gibt natürlich diese Woche auch noch ein Gegnergespräch. Mal schauen, ob man da unsere Einschätzung zur Favoritenrolle insofern auch teilt, dass da eben aktuell der Tabellenzweite der klare Favorit ist. Ich bedanke mich bei Stefan und bei Simon für ihre Einschätzung zum 4:1 Auswärtssieg gegen den VfL Osnabrück und natürlich für ihre Einschätzung zum Derby. Einen Tipp erspare ich euch. Wir haben ja gerade schon gehört, ihr würdet nicht unbedingt Geld auf den Club setzen. Würde ich auch nicht. Insofern lassen wir das an dieser Stelle mal damit bewenden. Vielen Dank für eure Einschätzung und dann war es das auch schon mit Total Beklubbt. Erstmal für diese Woche, wie gesagt, Gegnergespräch kommt noch und dann melden wir uns nächste Woche mit hoffentlich weiteren 3 Punkten und einem Sprung in der Tabelle und einem leicht verblühten Kleeblatt wieder hier auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.